EAC Kloten Podcast. Mit Geschichten und Menschen rund um unseren Verein. EAC Kloten Podcast, Folge Nummer 10. Und wieder ist eine Kloten-Legende bei mir. Und ich habe mir vorher im Auto überlegt, das heisst Kloten Podcast, aber eigentlich hat man es auch Legenden-Podcast. Nein, ich fange irgendwie immer gleich an mit der Legenden-Sitz da. Heute ist nämlich der Rekordspieler vom EAC Kloten, der Romano Lem. Hoi Romano, schön bist du da.
Salli, danke, ich kann nicht da sein.
Wie geht's dir? Du hast gerade gesagt, du bist vom Training gekommen, musst gerade weiter ins Training. Wo bist du und wo musst du hin?
Wir sind gerade auf dem Eis mit der U17-Mannschaft in Kloten. Ich bin dort als Assistent noch angestellt. Und das nächste Training ist für den Veteranen, wo ich selber noch ein bisschen aufs Eis gehe, wo ich noch ein bisschen etwas für die Kondition mache und ein bisschen mit ein paar alten Kollegen, dass man dort noch ein bisschen gegeneinander matchelt.
Ja, das ist doch schön, dass man auf dem Eis kann bleiben kann. Ich will gerade anfangen mit der Aktualität. Wir sind gerade wieder zurück in der Phase, wo es bei der Swiss League immer weitergegangen ist. In der National League hat es Pause gehabt wegen der Olympischen Spiele. Hast du das Olympische Eishockey-Turnier, hast du das mitverfolgt?
Ich habe es so gut, dass es geht, mitverfolgt. Die Spiele sind ja halt zum Teil ein bisschen, also die Schweizer Spiele sind ja zum Glück am so Viertel vor 10 gewesen, aber dann bin ich am Arbeiten gewesen meistens. Habe ab und zu natürlich schon ein bisschen aufs Handy geschaut und es neben dem Computer aufgestellt, aber ich hoffe, meine Arbeitgeber lässt es nicht zu fest.
Wie schätzt du die Leistungen ein, die die Schweizer gebracht haben? Du kannst es ja ziemlich gut einschätzen.
Ja, sie haben sicher ein bisschen Mühe am Anfang und sind dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Ich habe vor allem das Spiel gesehen gegen die Tschechen. Dort haben sie sicher sehr gut gespielt. Nachher gegen die Finnen muss ich sagen, ja, habe ich nicht viel gesehen, aber jetzt haben sie wahrscheinlich einfach so ein bisschen zu viele Fehler gemacht. Und das ist schade. Es wäre sicher mehr möglich gewesen, wenn man sieht, Slowaken, Bronze. Und ja, mit dieser Mannschaft wäre mehr möglich gewesen, sage ich mal.
Ist natürlich klar, wieso ich dich frage. Du bist ja selber Olympionik, also du weißt von was das du redest. Du bist nämlich 2006 in Turin dabei gewesen und 2010 in Vancouver. Wie sind da die Erinnerungen dran, die Olympischen Spiele, die dort noch normal gewesen sind, nicht so wie jetzt in Peking, also ohne Corona, so meine ich, oder wo Zuschauer da waren. Was sind die Erinnerungen da an diese Turnier?
Ja, 2006 in Turin war sicher sehr speziell, weil es die ersten Olympischen Spiele waren. Es ist jetzt rein vom Setup, eben Turin würden wir jetzt auch nicht unbedingt gerade mit der Winterolympiade in Verbindung bringen, aber rein das Ganze drumherum mit dem Olympischen Dorf und der Eröffnungsfeier, das war mega cool gewesen. Das Hockey-Turnier haben wir auch ein paar sehr gute Matches gehabt. Das ist jetzt, wo wir Kanada geschlagen haben und Tschechen, die ein bisschen gespickt waren mit NHL-Spielern. Und natürlich dann Vancouver 2010 ist natürlich auch für ein Hockey-Turnier der Wahnsinn gewesen. Also rein vom Interesse der Leute und auf der Straße angesprochen wirst, ja, you play Hockey, und da war natürlich der Grösste gewesen. Und dort ist Vancouver, hast du einfach mehr noch ein Feeling von Winterolympiaden, und es sind sehr gute Erinnerungen.
Eben, das ist eigentlich genau das, was ich als Nächstes fragen wollte. Du hast im Mutterland vom Eishockey hast du dürfen Olympische Spiele spielen. Was hat dir das dort in dem Moment bedeutet, wo du den Anruf bekommst und dann heisst, doch, Romano Lem, der fliegt auf Vancouver an die Olympischen Spiele?
Ja, das war schon mega cool gewesen. Man konnte sich im Vorfeld schon ausmalen oder können probieren vorstellen, wie es so wird, aber es war dann schon kein Vergleich gewesen. Ich meine, die Leute sind wirklich crazy wie Hockey dort. Also. Und das Setup war super gewesen. Wir sind vom Olympischen Dorf, hast du in die Eishalle laufen und hast ab und zu, wir haben um 12 Uhr Match am Mittag, das heisst, du hast ein bisschen in die Stadt nach dem Match und so. Und dort die Leute sind wirklich einfach abgegangen ab dem Olympiaturnier, und wir haben auch ein paar gute Matches gehabt und sind leider nicht bis Viertelfinale rausgekommen, aber wir haben schon die Stimmung dort in der Stadion in Vancouver, und das ist der Hammer gewesen.
Du magst dich an die Stimmung erinnern und das rundherum. Was würdest du sagen, welcher Gegenspieler war der beste gewesen? Oder an welchen Gegenspieler dort kannst du dich noch erinnern? Gibt es überhaupt noch einen, wo du sagst, doch, dort in Vancouver ist mir noch einer geblieben?
Ja, das ist natürlich der Sidney Crosby bei Kanada, oder? Der nachher auch zum Olympia-Held geworden ist, das Goal in der Verlängerung geschossen hat. Wir haben auch Kanada gehabt, haben knapp im Penalty Schiessen verloren. Und so ein Spieler ist halt dort. Und immer noch einer der besten, wenn nicht der beste Spieler gewesen. Also gegen so einen Spieler war schon sehr speziell gewesen. Ja.
Wie war das gewesen, gegen Sidney Crosby spielen? Also kann man das vorstellen, da bist du nervös, du sitzt draußen, nachher siehst 87, der Nationalheld, der Crosby, den du eigentlich immer sonst im Fernsehen siehst, im YouTube, plötzlich spielst du gegen den. Bist du mal einen Shift gegen ihn gelaufen, oder hat es das Duell nie gegeben, Lem Crosby? Da hat es gegeben.
Ja, also so ganz genau könntest du es dir nicht mehr sagen. Ich meine, es ist halt einfach so, du weißt schon, wer dort spielt. Aber sobald das Spiel angefangen hat, kommst du schon nicht mehr ganz so drauf an. Und wenn du mit ihm oder gegen ihn auf dem Eis bist, musst du natürlich schon ein bisschen auf ihn schauen, oder? je nachdem, was
ein bisschen nur.
Ja, also wenn du Flügel bist, musst du vielleicht eher den Verteidiger, die Verteidiger müssen dir schauen und den Center. Aber ich kann sicher gegen ein Schiff gehen. Ich könnte es dir jetzt gerade nicht mehr 1-zu-1 sagen. Du bist halt so im Tunnel rein. Und, ja. Ja, da musst du natürlich schon immer aufpassen, wenn es auf mich
ist. Aber man hat natürlich auch auf dich müssen aufpassen, auf mich, weil du hast auch fleissig gescored. Weißt du noch, wie viel Goal du in deiner Olympiakarriere gemacht hast?
Ja, schwierig zu sagen, vielleicht 4 oder so, 3, 4.
Absolut richtig. 4, du hast nämlich ja. An beiden Turnier 2 gemacht. Ja. Was richtig aus den Statistiken herausgeschrieben hast, kannst du dich noch an die Goal erinnern, die du dort gemacht hast? Sind die besonders speziell gewesen?
Das eine sicher in Vancouver war ein Overtime-Goal gegen Norwegen. Es war sehr wichtig, dass wir den Match noch gewonnen haben, damit wir ins Viertelfinale kommen. Da mag ich mich schon noch sehr gut erinnern. Ich glaube, ich habe einen Pass vom Neto Minichelli vor dem Goal und sie können rein tun. Und, immer schön an der Olympiade in den Overtimes Goal zu schiessen. Das war schon ein spezieller Moment gewesen.
Speziell ist es immer mit dem Schweizer Liebli auflaufen. Du hast knapp 200 Spiele mit der Nazi gemacht. Was hat es dir jeweils bedeutet, wenn du das Aufgebot bekommen hast?
Ja, das war natürlich schon immer sehr speziell gewesen. Vor allem eben verschiedene Weltmeisterschaften, stehst noch auf der blauen Linie, singst Hymnen. Das berührt einem schon im Herzen, man will die Schweiz gut vertreten. Und es sind ganz viele verschiedene spezielle Turniere gewesen. Wir sind in diesen Jahren sind wir halt immer so ein bisschen noch im Aufbau gewesen. Wir haben noch nicht so ganz die Chance gehabt, um eine Medaille zu spielen. Wir haben vielleicht auch noch nicht so daran gelebt wie die heutigen. Aber wir haben einmal sehr gute Spielzeit, gute Turniere und es hat leider nie ganz gelangt, um mal eine Medaille zu gewinnen. Aber, ja.
Hast du eigentlich die Liebli die Hype gehalten? Die Turin, Vancouver angehast, hast du da eine Sammlung gemacht, eingerahmt?
Ja, eingerahmt nicht, aber ja, noch nicht, sagen wir mal so.
Noch nicht, ist noch der Plan.
Ja, irgendetwas muss ich mit denen schon machen. Ich habe einen recht grossen Hockeysack mit vielen Liebli drin. Da sind auch alle Kloten-Liebli und dort noch...
Das hauseigenes Museum,
könnt ihr auch aufmachen. Ja, ich habe gar keinen Platz. Also die speziellen muss ich sicher dann mal irgendwie einen guten Platz finden für die.
Also ist vor allem die Sonnenseite, die wir jetzt angesprochen haben von deiner Karriere. Aber es hat eben auch Rückschläge gegeben, besonders Diagnosen, die im Oktober 2011 öffentlich worden ist, von deinem Hirnnerven-Tumor. Wenn du uns ein bisschen mitnimmst, wie hast du das erfahren? Wie ist es dir zu dieser Zeit gewesen? Wie hast du überhaupt erfahren, dass du die Krankheit hast?
Ja, es war irgendwie so gewesen. Ich bin eigentlich recht gut in die Saison gestartet, das mag ich mich erinnern. Es ist sehr gelaufen, auch der Mannschaft selber. Aber irgendwie hatte ich immer so ein bisschen komisches Gefühl gehabt. Das linke und das rechte Ohr hat sich anders angefühlt und ich habe dann plötzlich mal irgendwann einen Tinnitus bekommen. Das höchste Pfeifen nicht mehr weg ist und ich habe dann das irgendwann am Clubarzt zum Uli Brunner gesagt und ich habe auch nicht dabei gedacht und er hat dann irgendwie, hat das glaube ich schon mal so ein bisschen etwas gehabt in dieser Richtung und hat dann mich zur Abklärung geschickt, gerade irgendwie das MRI, aber ich habe nicht gedacht, dass dort irgendetwas rauskommt und dann bin ich daheim gsi und wäre gerade an einem Match in Kloten am Freitag gewesen, das weiss ich noch genau, und habe dann eben Uli Brunner angerufen. Ja, und ich so, ja, was ist, alles gut. Und nachher so, ja, ich bin nicht schnell vorbeikommen vor dem Match und so. Und ich so, ja, aber.
Dann hast du schon gewusst, irgendetwas.
Ich dachte, ja, plötzlich. Nein, was ist und so. Was sagst du mir lieber jetzt? Und dann hat er eben das gesagt. Irgendwie hat er Akustikus Neuronom. Ich so,
was ist das?
Wann kann ich wieder spielen? Und, so. Und nachher so, ja, das wird die Saison sicher nicht mehr. Und ich so, shit. Und dann habe ich es dann leider dummerweise mal gegoogelt. Und nachher als erstes kommt, steht so Hirntumor, oder?
Ja.
Du bist gerade mal als erstes so.
Ja, klar. Das wäre mein erstes Mal gewesen, wie du im ersten Moment reagiert hast, oder? Wo du das gegoogelt hast. Das macht ja jeder, wenn er irgendetwas hat. Und dann kommt meistens eben das Schlimmste. Ja. Wie hast du reagiert dort?
Ja, ich war schon gerade recht geschockt gewesen. Also ich habe dann auch gerade dem Coach angerufen oder zusammen mit Uli Brunner entschieden, dass ich heute zum Abend nicht kann spielen kann. Also ich habe das zuerst ein bisschen verarbeiten. Ich bin dann zu guten Freunden, die gerade Nachbarn waren, das gleich erzählen. Ich habe meine Schwester angerufen, ob sie zu mir kommt, Kaffee trinken. Ich musste einfach das verarbeiten. Also der erste Schock hat sich dann schon geleitet, wo man dann mal bessere Informationen vom Arzt bekommt. Oder es ist ein Hirntumor, es war ein gutartiger,
groß
und nicht im Hirn. Also es war eigentlich jetzt nicht ungefähr mein Leben in Gefahr gewesen, aber im ersten Moment, wenn man halt so etwas googelt, sollte man gescheiter nicht machen.
Du bist der 27, der Blüte von deiner Karriere. Wie hast du die Diagnose und nachher auch den Krankheitsverlauf verdaut? Wie bist du wieder auf den Damm gekommen, sozusagen, wenn man das so sagen kann? Und auch wie zurück aufs Eis nachher?
Ja, es ist halt auch vor allem einmal darum gegangen, Operation abklären, wann sofort oder lieber noch ein bisschen warten. Spezialisten haben gesagt, ich soll lieber sofort operieren. Und man hat wie einfach nie klar können sagen, ja, du bist nach 3 Monaten zurück, nach 4 Monaten. Also zuerst hat es schon mal geheißen, so nach 3 Monaten, und ich habe dann einfach das abgeheilt. Aber ich bin dann auch in so einer Reha-Klinik irgendwo in Leukebad nach einer Woche Spital, und dort bin ich dann schon, habe ich schon die Schlittschuhe mitgenommen, das weiß ich noch. Nachhinein ist es vielleicht auch nicht so gescheit gewesen. Dann schlussendlich ist es dann erst nach einem Jahr erst wieder gegangen, um wirklich zu spielen, und auch dort noch mit Einschränkungen. Man hat es halt wie nicht genau sagen, wie es ist, wieder voll im Profisport zurück, vor allem im Hockey, wo es so viel Körperkontakt gibt. Oder?
Und wo du dann zurückgekommen bist, hast du dich gefühlt wie der alte Lem, oder ist es komplett etwas anderes gewesen? Oder hast du das Gefühl gehabt, doch, du bist nochmal in die Form zurückgekommen, die du vorher gehabt hast? Wie ist das gewesen?
Ja, ich muss sagen, es ist schon ein bisschen anders gewesen. Also, ich habe einfach schnell mal gemerkt, dass ganz meine Fähigkeiten nicht mehr ganz dort anbekommen, was sie vorher gewesen sind. Das ist halt einfach aus dem Grund, dass so das Gleichgewicht ein bisschen gestört war. Und es hat gut wieder können kompensieren, den Körper, aber nur so zu, ich sage das selber, so 97%, was eigentlich gut ist. Und ich mal da nicht merken, aber im Hocken bei den hohen Tempi und Bewegungen vom Kopf ist das noch schwierig gewesen. Und ich habe einfach dann irgendwann gemerkt, dass gewisse Sachen ich schon nicht mehr ganz so kann machen wie vorher. Und dann habe ich mein Spiel ein bisschen angepasst. Und dann ist dann einfach so ein bisschen andere Fähigkeiten müssen zeigen.
Was hast du geändert? Was hast du dich mehr auf die Routine vertraut? Oder was du vorher schon gewusst hast, das kann ich wirklich gut, dort vielleicht noch ein bisschen verbessert? Oder was hast du müssen ändern am Spiel?
Ich glaube, es hat sich automatisch irgendwie ein bisschen geändert. Ich konnte einfach nicht mehr können, vielleicht so die extremen Moves machen und viel drehen und offensiv. Es ist alles ein bisschen, ich habe mich ein bisschen mehr konzentrieren für alles. Wir haben eher so ein bisschen auf die einfachen Sachen, ein bisschen Basics verlassen. Kämpfen, ich habe dann auch viel Boxplay gespielt mit der Zeit, Schuss blockieren und gleich aber auch noch ab und zu offensive Rollen gehabt, aber sicher nicht mehr ganz so mit der Finesse, die ich es vorgegangen habe, sagen wir mal so.
Dort bist du Kloten treu geblieben, Kloten ist auch dir treu geblieben. Was hat dir das bedeutet, dass du so einen Verein gehabt hast, eben, wo du dich krank gehabt hast, aber dann eben gleich nach einem Jahr bist du wieder zurückgekommen und bist immer noch in Kloten gewesen? Was bedeutet der Verein für dich, oder was hat er dort zu dieser Zeit bedeutet?
Ja, ist natürlich schon, wenn man so etwas hat und du weißt, du bist in einem Club, wo sich um dich sorgt und dich kümmert, und du fühlst dich daheim und hast nicht irgendwie einen Stress, zum schnell zurückkommen. Das machst du sowieso selber schon, aber immer sehr gut unterstützt worden, auch von Ärzteseite, Uli Brunner, Philipp Sacher, einfach all die Leute rundherum, und nachher auch Physiotherapeuten. Es ist natürlich schon wichtig, dass du einfach den Support bekommst und Mannschaftskollegen, die dich immer unterstützt haben. Und auch, wenn ich dann wieder zurückgekommen bin, nach einem Jahr auch mit den Zuschauern, das gibt einem dann schon gerade nochmal einen rechten Schub. Und ja, das ist cool.
Weil eben, du hast eigentlich mehr als die Hälfte von deinem Leben, hast du da im Kloten Umfeld verbracht. Da sind sicher auch sehr viele Freunde dort zusammengestanden. Also hast du das wirklich immer gespürt, der Rückhalt im Verein, der ist immer für dich da gewesen?
Ja, sicher. Nein, ich meine, sie haben auch nicht gewusst, was sie erwarten können. Sie haben mir dann auch nachher nochmal einen guten Vertrag gegeben, oder? Obwohl ich nicht ganz genau gewusst habe, werde ich wieder mal genauso können spielen. Und das ist sicher auch Wertschätzung. Und eben, das braucht man auch als Hockeyspieler, vor allem, wenn man durch so eine Zeit durchgeht.
Ich habe gesagt, du hast mehr als die Hälfte von deinem Leben hast du in Kloten verbracht. Kannst du dich noch an dein allererstes Spiel im Kloten-Dress in der Nazi erinnern? Weißt du noch, wann das war?
Ja, es ist im Jahr 2002 gegen Fribourg, würde ich sagen, im Playoff. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob es in Fribourg war oder in Kloten. Ich bin jetzt gerade unsicher. Du hast das sicher rausgeschrieben.
Ja, ich habe rausgeschrieben, dass es am 28.02. war gegen Fribourg im Viertelfinale. Aber ob es heim- oder auswärts gespielt ist, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber
ich denke, es könnte heim gewesen sein. Wenn, ja, wahrscheinlich.
Daheim. Aber auf jeden Fall, du weißt es noch, wie war es für dich dort? Der erste Match im Schlufweg dort. Du bist aufgelaufen, Junioren bei Kloten gemacht und dann kommst du in die erste Mannschaft und spielst gegen Fribourg und kommst gerade im Viertelfinale rein. Also nicht irgendwie Anfang Saison mal, sondern wirklich gerade in den Playoffs ins Zelt reinkommen.
Ja, das war irgendwie schon speziell gewesen. Und ich meine, was gerade auffällt, wenn du in die Junioren reinkommst, nach dem Einlaufen, dann sind vielleicht 50 Leute
dort. Die Älteren sind dort.
Die Älteren, die dazuschauen. Und sonst nach dem Einlaufen ist das Stadion voll und die Playoffs sowieso. Da ist gerade mal der Geräuschpegel viel höher und bist gerade mal ein bisschen erschlagen im ersten Moment. Aber irgendwie wahrscheinlich einfach so fokussiert, dass du das auch ein bisschen mit der Zeit zum Glück kannst ausblenden kannst. Könntest du dann kaum spielen. Also.
Weißt du noch, mit wem das gespielt hast? In der Linie dort?
Wahrscheinlich irgendwann von der Vierten. Ich dachte, Peter Bertsch vielleicht noch dort gewesen, aber mit ihm. Ich bin nicht mehr ganz sicher mit ihm.
Und letztes Mal, als ich den Podcast aufgenommen habe, das war mit dem Wladimir Jursinov. Ja. Der ist ja dort, der ist dort Trainer gewesen, richtig. Ja. Genau. Was hast du für Erinnerungen an ihn, an Wladimir Jurisinov, den Kulttrainer in Kloten?
Ja. Sehr gute Erinnerungen. Ich meine, er ist eigentlich der Trainer, der mir eigentlich das ermöglicht hat, in den Nationalspielen. Ich meine, ich bin dort eben als 17-Jähriger noch nie vor einem Spiel gehabt. Ich habe gerade diese Saison, als ich dann aufgehoben ins Kreuzband gerissen und eigentlich praktisch gar nicht mehr können trainieren. Und dann bringt er mich gerade im Viertelfinale Gitter als 17-Jähriger und ohne Wenn und Aber, oder? Dann hat er dann auch mal irgendeinen Ausländer, der nicht gut war, in der zweiten Linie gesagt, du spielst jetzt nicht mehr, du Lem geht jetzt dort hin. Das war dann im Halbfinale gegen Davos so gewesen. Also er hat einfach wirklich Chancen gegeben, aber hat ja hart dran genommen in den Trainings. Und hat,
das hat er aber verneint letztes Mal. Er hat gesagt, nein, es sei nicht so her gewesen, der Training. Das ist gelogen, oder? Er ist
ja, also, sagen wir es mal so,
härter Sieg gewesen.
Ich glaube, für uns, wir haben das so empfunden, aber er für sich selber ist nicht so her gewesen, weil er vorher viel härter gewesen ist, oder? Für ihn ist er wirklich gemässig in Kloten, aber für uns ist das natürlich...
Wie sind die Trainings abgelaufen? Wie oft hast du gehört, Beine, Beine, Beine?
Ja, viel.
Bist du eingeschlafen und hast nur noch Beine gehört?
Ja, das hast du immer gehört. Du hast es immer wieder gehört. Kaum hast du den Böck bekommen, ist immer so gewesen. Und den Böck hast du mit den Beinen, Beinen, Beinen. Das hast du von überall gehört, in jedem Training, jedes Mal den Böck
hast. Also. Aber du hast viel von ihm gelernt. Also, ja, das heißt, ein super Trainer gewesen.
Super Trainer und hat auch die Jungen gepusht und hat immer mit den Jungen auch noch geschafft, nach jedem Training. Ist ja noch auch draußen geblieben.
Ist immer noch auf YouTube, gibt es so Videos, wo er redet mit einzelnen Leuten immer noch.
Immer noch auf dem Eis und auch neben dem Eis ist er auch immer noch mitgekommen, joggen, Witterparcours und haben Sachen gemacht. So. Bäume sind unsere Gegner gewesen und haben die schon ausgelassen. Ja, aber dort haben wir zum Teil gedacht, ja, was machen wir jetzt schon wieder? Und wir haben auch Training gehabt und Technik geübt und Sachen gemacht und das hat nachher schon sehr viel gebracht.
Würdest du sagen, er ist der Trainer, der dich am meisten prägt? Oder der, wenn du irgendwann mal 80 plus bist, an den, der dich sicher immer wirst erinnern?
Ja, ganz sicher, ja. Nein, mit Abstand, der mich am meisten prägt hat. Und halt auch die Zeit, so mit 17, da kannst du noch so viel lernen. Und er hat wirklich, wir hatten so viel Training gehabt und es war zwar her gewesen, aber eben, wegen ihm sind wir dann auch erst, wahrscheinlich haben wir unsere Fähigkeiten noch so können festigen, dass wir auch gute Hockeyspieler geworden sind. Und ja, also ich würde mich immer daran erinnern, eine gewisse Übung mache ich jetzt noch mit dem
Jungen. Was machst du noch? Das müssen wir jetzt erzählen.
Ja, es hat eins gesagt, es heisst Formel 1. Also Formel 1, da musst du einfach mit dem Böck pfeift und dann musst du einfach rumsäcken und so Moves machen und dann mal vorwärts, mal rückwärts, mal seitwärts. Das haben wir gesehen, wirklich die ganze Zeit gemacht und das mache ich jetzt immer noch ab und zu mit den Jungs.
Also jeder Trainer, der jetzt zulässt und den Podcast lässt, ich weiss, welche Übung, dass er im nächsten Training macht, Formel 1 Übung. Wir haben es vorher von deinen Goal gehabt an den Olympischen Spielen, aber du hast natürlich auch für Kloten einige Goal erzielt. Weisst du auch noch, wenn du das erste gemacht hast?
Das erste war, glaube ich, gegen Fribourg, die Playoffs in Fribourg. Ja, also das Datum weiß ich nicht mehr, aber es muss dann irgendwann der zweite, dritte Match von diesen Playoffs gewesen oder der vierte vielleicht.
Genau, am 5. März war es. Ja. Welches Spiel, das habe ich jetzt auch nicht alles rausgeschrieben. Was war der 5. März, wo du das erste Goal geschossen hast? Natürlich die Frage, die Leute auf dem Tisch, wie hast du dich gefühlt? Erstmal Hände mit den Kloten, Nazi an, jubeln?
Ja, das war schon cool gewesen. Vor allem dann noch Playoffs und ich wusste gar nicht, ob es irgendwie so ein extrem wichtiges Goal war, aber ich glaube, wir haben
den Match. Ist immer wichtig, in den Playoffs ist jedes Goal. Auch der Empty-Netter am Schluss ist nicht wichtig.
Nein, das war natürlich schon ein spezieller Moment gewesen, oder? Das erste Goal, von dem hat man schon länger geträumt, mal ein Goal können machen in der Nazi. Und, ich kann mich nicht an jede Emotion erinnern, aber ich kann es schon noch so...
Und der Böck kommt dann auch ins Museum, ins Hauseigene, oder? Ah, hast du den hoffentlich noch? Den
nicht.
Nein, den hast du nicht mehr.
Ich weiß nicht, ob dort, dort so Böcke gesammelt worden sind zu dieser Zeit.
Nicht? Ist das noch nicht so in gewesen dort?
Nein, ich glaube nicht.
Schade. Ja, und 2008, da hast du Kloten verlassen. Es ist zum Wechsel ins Tessin gekommen, zum HC Lugano. Viele Kloten sind dort enttäuscht gewesen und geheißen, ja, der geht nur wegen dem Geld. Jetzt kannst du mal endlich sagen, wie war es wirklich gewesen? Wieso bist du weg von der Flughafenstadt und ins Tessin?
Nein, wegen dem Geld nicht. Also, ich habe gleich viel verdient bei Kloten. Also, von dem her ist es nicht das gewesen. Ich hatte einfach das Gefühl gehabt, zu dieser Zeit. Ich war dort schon 1,5 Jahre Captain gewesen, schon 4, 5 Jahre bei Kloten. Ich hatte einfach das Gefühl gehabt, ich brauche mal eine persönliche Veränderung, oder? Das Gefühl gehabt, ich bin irgendwo ein bisschen angestoßen, ein gewisses Limit, ein bisschen aus der Komfortzone rausgekommen. Und ich denke, das ist für mich persönlich, für meine Entwicklung, ist es wichtig, jetzt mal noch einen Wechsel zu machen. Sonst wäre ich wahrscheinlich ewig in Kloten geblieben.
Wäre schön gewesen.
Ja.
Du bist ja schnell wieder zurück.
Ja, eben genau. Also ich war ja fast die ganze Zeit in Kloten. Aber der Abstecher war sicher auch für mich persönlich gleich auch wichtig gewesen, auch wenn es nicht eine riesen glorreiche Zeit war in Lugano. Ja. Aber ich habe gleich auch viel können lernen trotzdem nicht.
Aber du sagst das wirklich aus Überzeugung, eben, das gehört mir ja viel von den Sportlern, eben so ein bisschen Flosskarte, ja nein, es ist nicht wegen dem Geld, es ist, weil ich mich verändern will, aber du sagst wirklich, es ist so gewesen. Und was hat sich dann verändert? Was ist anders gewesen im Tessin wie da?
Ja, es ist auch eine ganz andere Kultur, es ist ein anderer Club, ich habe einfach alle dort vom Club kennt und meine Mitspieler, da gehst du in ein neues Team, musst dich neu beweisen, trainierst anders, es ist anders mit den Fans. Es war noch eine andere Erwartungshaltung damals noch in Lugano. Oder? Es ist immer noch das
Grande Lugano.
Ich habe immer noch herbeigesehnt. Es ist zwar leider nie mehr gekommen. Ja, das war einfach, so einfach so eine Veränderung, wo ich gehofft habe, dass das viel bringen kann.
Du hast das Tessiner Derby erlebt, du hast das Zürcher Derby erlebt. Wie würdest du die beiden Derbys vergleichen?
Ja, also das Tessiner Derby ist schon noch mal ein bisschen mehr mit, mit Emotionen beladen, habe ich das
Gefühl. Schon?
Ja.
Wo war es am besten zum Spielen? Gewesen? Ambri Lugano, Zürich oder Kloten? Wenn es Derby war, wo hat es am meisten gekribbelt?
Ja, wenn Kloten, also im Hallenstadion gegen Zürich, war es natürlich schon auch speziell, gewesen, vor allem wenn man Klotner ist. Oder? Tessiner Derby ist einfach, bist gleich noch ein bisschen weiter weg. Du bist irgendwie kein Tessiner, aber du nimmst die Stimmung schon mega wahr. Aber es ist schon noch mal spezieller, wenn du, wo du eigentlich herkommst, dann. Das Derby hast du und im Hallenstadion ist noch ein bisschen feindseliger gewesen.
Ja, aber gehört hat mir nur immer Kloten-Fans im Hallenstadion. Ja, dem. Aber wie ist das so für dich gewesen? Und auch für die Mannschaft, hat man das wirklich auch gespürt im Tessin wie in Zürich, dass die Derbys spezielle wichtige Spiele sind? Ich glaube, dort hat man auch nicht sechsmal gegeneinander gespielt, wie jetzt, weil das wird es zu einer Normalität. Jetzt sind es, glaube ich, noch viermal gewesen. Aber hat man das auch in der Garderobe gemerkt, auch sonst im Umfeld vom Club gemerkt, heute ist ein spezielles Spiel?
Ja, ich denke, man hat vor allem dann gemerkt, wenn man aufs Eis gekommen ist. Es ist einfach die Stimmung, die dann automatisch hast gemerkt, dass meistens mehr Leute, ein bisschen mehr Leute waren als sonst, oder? Und die Stimmung ist schon ein bisschen mehr aufgeheizt gewesen, das hat man natürlich schon gemerkt. Und das hat dann auch sehr auf die Mannschaft übertragen. Und schon im Vorfeld weiss man, Derbys sind wichtig. Für die Fans und für einen selber auch. Und von dem her ist es von Anfang an schon klar, dass es da voll Gas gegangen wird, weißt
du. Nach zwei Saisons bist du dann vom Tessiner Derby wieder zurückgekommen. Dann hast du das Zürcher Derby wieder gehabt. Wieso bist du so schnell wieder zurückgekommen? Was hat dich wieder zurückgezogen zu Kloten?
Ja, auf der einen Seite ist dann einfach in Lugano nicht so gelaufen. Ich in den zwei Jahren, als ich weg war, hatte ich 5 Trainer. Die haben natürlich immer probiert, alles zusammen zu kaufen und irgendeine Mannschaft anzubringen, wo ich um den Titel spielen. Hätten wir vielleicht auch gehabt, aber es ist wie nie ganz so gelaufen. Ja, und irgendwie habe ich dann schon ein bisschen Heimweg von Ort. Ich habe gemerkt, die zwei Jahre sind jetzt gut gewesen. Und Kloten hat mich immer noch wählen. Und ich wusste, ich fühle mich da sowieso wohl. Und habe auch noch etwas mit Kloten erreichen.
Ja, wenn wir beim Erreichen sind, du hast ja ein Final verpasst, wo du gewechselt hast. Dort ist ja Kloten gerade in Final gekommen. Dann aber 2011 Kloten nochmal in Final gekommen. Dann mit dir gegen Davos. Wie sind die Erinnerungen an diese Finalserie?
Ja, es ist einfach so im Nachhinein.
Also bitter ist es natürlich, aber ja, gleich, wie hast
du... Ich weiss noch, Davos hat schon eine starke Mannschaft gehabt dort. Das war, ich glaube, so Zeiten gewesen, Bettnar und Zikora. Und wir haben wirklich alles daran gesetzt, um das Finale irgendwie zu gewinnen. Wir haben wirklich probiert, aber die Mannschaft war fast einfach ein bisschen zu gut gewesen. Und im Nachhinein ist es schon einfach... Viel hat am wenigsten gefehlt für einen Titel, oder? Und wenn man halt so aufgehört hat, irgendwann...
Dann beißt du schon ein bisschen.
Ja, bist du mal Meister geworden? Ja, nein, leider nicht. So, ja. Die Serie dort und so wäre es mal gut möglich gewesen. Nachher gegen Zürich ist es leider ein bisschen zu klar gewesen.
Ja, das kann man nicht so. Ich wollte jetzt auch noch kurz ansprechen, wie du diese Serie dort verarbeitet hast, 2014. Das war eine von der bittersten Serien, von der bittersten Niederlagen gewesen, dort, die vier hintereinander gegen den ZSC. Wie ist es dir gegangen dort in dem Finale?
Ja, ich habe es probiert, so gut wie möglich zu verdrängen. Aber ja, das ist wirklich, das ist sehr bitter gewesen. Vor allem eben, dass wir nicht können, wenigstens ein bisschen mehr einen Kampf liefern am Z.
Wieso hat es nicht gelangt? Was ist es?
Warum es, ich weiss nicht, ob es daran gelegen ist, dass wir fast ein bisschen zu zufrieden gewesen sind, weil es vorher durchblank war. Wir haben das gleiche Finale geschafft, man hat niemand gedacht und irgendwie bist du einfach schon mal happy gewesen, dass du bis ins Finale gekommen bist und dann hat es der letzte Ding hat ein bisschen gefehlt, wo Zürich Meister werden musste. Also, sie haben das einfach mehr drin gehabt als wir. Und Wir haben dann einfach nicht mehr standhalten im Ganzen. Aber 4-0, das nackt schon immer noch recht.
Ja, das nackt bei vielen Klotner noch recht. Wie hast du die ganzen Sachen dort verarbeitet? Weißt du, die Niederlage gegen Davos verarbeitet und wie gegen den ZSC? Hast du das immer gleich gemacht mit der Familie oder wie ist das bei dir abgelaufen nach diesen Serien jeweils?
Ja, meistens war es dann so gewesen, dass man dann bald mal in die Ferien hat wollen. Meistens mit ein paar Kollegen zwei, drei Wochen irgendwo zur Sonne, ein weit weg.
Du Party machen und vergessen.
Ja, und vor allem ein
bisschen gleich Party machen, obwohl du verloren hast.
Ja, das ist eigentlich das beste Mittel zum Vergessen. Ein bisschen Hirnzellen wegtrinken.
2017 ist dann endlich die Erlösung gekommen. Ein Titel mit Kloten, das war der Gap. Ist es irgendwo durch auch eine Genugtuung für dich gewesen, dass du doch mal noch einen Potter hochheben mit dem Kloten? Wenn nicht der Meistertitel war, aber wenigstens der Gap.
Ja, das sicher. Also, es ist kein Meistertitel, aber es ist auch dort, man hat es gemerkt, auch für die Leute war es schon etwas Spezielles gewesen. Und am Anfang ist der Cup immer ein bisschen belächelt worden. Aber ich glaube, je länger das gegangen ist, desto mehr ist man auch voll dabei gewesen. Und hat auch gemerkt, hey, look, die Leute finden es auch mega cool, wenn man einen Cup kann gewinnen kann. Und vor allem war es noch ein Heimspiel gewesen. Und ja, mal mit der Mannschaft so eine Trophäe aufzuheben und sehen, wie die Leute Freude haben, das ist schon auch schön gewesen.
Wir haben es vorhin von Alkohol und Hirnzellen abtöten. Wie viel Alkohol ist in dieser Nacht dort geflossen? Hat es eine wilde Partynacht gegeben oder
ja, Medium? Ja, also schon nicht schlecht. Ich glaube, wir haben es mit vielen Fans noch und haben dort recht Gas gegeben. Und ich weiß gar nicht, ob wir da noch weiter sind. Das ist leider wirklich vergessen gegangen.
Eben, das ist, wieder eigentlich sind wir bei der Sonnenseite und müssen wieder zu der Schattenseite springen. Im bittersten Jahr 2018. Gegen Rappi, wo wir abgestiegen sind, dort hast du nicht können mitspielen. Du hast dort noch nicht angeschaut. Gegen Ambri hast du noch gespielt. Ich glaube, 3 oder 4 Spiele. Nachher nicht mehr. Du bist dann, glaube ich, verletzt gewesen. Ist das richtig?
Ja, ich habe dort, es war allgemein eine schwierige Saison für mich. Ich habe dort früher schon in der Saison das Bein gebrochen, als ich den Schuss blockiert habe. Und habe dann nicht operiert. Das heisst, das wächst gut zusammen. Und dann nach 4, 5 Wochen, das heisst, ja, scheiße, das wächst nicht zusammen. Und dann habe ich gleich noch operieren und noch mehr Zeit verloren. Und dann habe ich dort wieder gespielt und dann habe ich noch die Schulter ausgerenkt, gegen Gambri. Ja,
alles zusammengekommen.
Ja, und ich dort auch auf der Tribüne zuschauen und das war schon auch her, dass ich nicht helfen konnte.
Eben, du hast gesagt, auf der Tribüne, wie bitter ist es gewesen, von der Tribüne zuzuschauen? Ich glaube, von dort ist es fast für einen Spieler noch härter, oder sagen es zumindest damit, weder wenn sie selber mitgespielt haben. Ist es für dich auch so, hast du das auch so empfunden?
Ja, es war schon brutal her, wobei ich die Jungs auf mich auch nicht beneidet habe, weil der Druck und die negative Energie, die man da muss umgehen und spielen in so einer Situation, so im Hintertreffen noch bist, 2-0 hin und dann aber gleich zurückkommen. Und ja, ich hätte ehrlich gesagt nicht mehr gedacht, dass wir noch aus der Hand geben, oder? Es ist zwar immer alles eng gewesen, ja. Aber nachher...
Man denkt, wir gehen ins 6. Spiel, da oben auf Rappi, 3-2 geführt, dann haben wir eigentlich alle gedacht, ja. Jetzt holen wir es.
Ja, und dann eben, wir sind eigentlich überlegen gewesen, dann hat man es wieder in die Hand genommen und dann ist halt Overtime und dann verlangt ein Schuss und dann plötzlich von 100 auf 0, aber das ist
wie ist die Reaktion?
Ja, ich bin nur noch da gehockt. Ich kann gar nichts mehr sagen, es war schlimm gewesen.
Wie hast du das dort verarbeitet? Wie ist die Nacht dort abgelaufen oder die Woche dann danach?
Ja, die Nacht, wir sind, glaube ich, einfach wirklich einfach sehr lange mit unseren Partnerinnen in der Garderobe gehockt. Viel noch in der ganzen Ausrüstung, ein Bier getrunken, sehr gedrückte Stimmung. Und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich bin mega lange dort einfach gehockt. Ja. Und wenn ich irgendwann duschen und dann sind wir heim, einfach so ein bisschen langsam 1-2 Bierchen und so ein bisschen probiert, das Ganze zu fassen. Aber ja, es ist schon eine Zeit gegangen, bis du es dann wirklich realisiert hast. Oder?
Die neue Realität, die hat dann Swiss League geheissen und der Romano Lemm ist mitgegangen in die Swiss League. Wieso bist du dort mitgegangen in die Nazi B und hat es ein Angebot gegeben von der Nazi A? Hättest du können bleiben oder hast du gesagt, hey, wir sind abgestiegen, für mich ist klar, ich gehe auch mit ins B?
Ich denke, es war ein bisschen beides gewesen. Ich habe gar nicht gross geschaut nach Angebot, aber ich denke auch nicht, dass es mega viel gegeben hat. Ich war dort die ganze Zeit ein bisschen verletzt gewesen. Ich konnte auch nicht mehr meine Leistung können bringen, wie es früher war. Also ich habe auch nicht gross herumgeschaut nach Nazian, aber mir war für mich klar, ich wollte unbedingt bei Kloten bleiben und auch gerade wieder aufsteigen. Und das ist natürlich die Hauptmission. Also wenn man so etwas mitgemacht hat, will man natürlich nicht gerade nicht gerade gehen. Ich wüsste nicht, wie es gewesen wäre, wäre ich noch ein anderer Punkt von meiner Karriere gewesen. Oder wäre 27 gewesen, noch top. Da muss man zum Teil halt schon auf seine Karriere schauen. Habe ich auch Leute verstanden, die gegangen sind. Aber für mich persönlich ist es in dem Moment nicht in Frage gekommen, zum Wechseln.
Wir sind natürlich alle froh gewesen, dass du geblieben bist. Aber du hast WMs gespielt, du hast Olympische Spiele gemacht, Nazi A gespielt. Und dann kommst du in die Nazi B. Wie war das in der ersten Saison gewesen? Kannst du dich da noch daran erinnern? Vor allem, was sind die Unterschiede gewesen? Es muss ja Welten gewesen sein. Jetzt bist du gegen Sydney Crosby auf dem Eis gestanden und nachher plötzlich irgendwie gegen Junior von der EVZ Academy.
Gut, muss man auch sagen, es waren also 8 Jahre Unterschied gewesen, also Sydney Crosby. Also
ja, das stimmt.
Wird auch älter. Und, aber ja, es war schon speziell gewesen, dann in der Swiss League. Also, man hat sicher am Anfang ein bisschen, ich würde sagen, unterschätzt, wie der gespielt wird. Das ist einfach vor allem taktisch nicht ganz so ausgereift wie der Nazi A. Es ist ein bisschen wilderes Hockey und wir sind einfach am Anfang ein bisschen zu fest auf das eingegangen, obwohl wir eigentlich viel strukturierter hätte können spielen und haben das Hin- und Her-Spiel ein bisschen zu fest mitgemacht und ja, sind dann am Anfang gerade mal recht auf die Schnur gefallen, oder? Und haben die Zeit gebraucht, um uns zu fangen, um überhaupt in die Saison reinkommen, bis wir mal ein bisschen checkt, ob man noch spielen muss.
Also ist es wirklich komplett anders? Also ja, muss
komplett
sich das, also
anders, kann man das nicht sagen. Es ist immer noch Hockey. Es ist manchmal schwierig zu erklären. Es ist sicher nicht ganz so physisch wie der National. Sind sich die Jungs dort besser parat, auch körperlich. Das Tempo ist ein bisschen höher. Und eben vor allem das Taktische. Es wird viel taktischer gespielt dort. Und in der Nazi B ist sehr ein bisschen Freestyle manchmal.
Wild-West-Hockey hat man manchmal gehört.
Manchmal
findest du ein brutaler Ausdruck?
Ja, ist ein bisschen brutal, würde ich sagen. Also, ich meine, es gibt schon Teams, die sehr strukturiert spielen. Es ist einfach noch ein bisschen ein Unterschied dort und das merkt man einfach.
Jetzt schaust du ja manchmal auch noch Match zu. Wie siehst du da einen Unterschied, wo du noch in der Swiss League gespielt hast? Und jetzt hast du das Gefühl, es ist immer noch ein bisschen eben Wild-West-Hockey, es ist immer noch ein bisschen so eine verrückte Liga, nicht alles ganz so taktisch. Oder hat sich das jetzt in diesen paar Jahren schon ein bisschen geändert?
Ich denke mal, es gibt sicher immer Teams, die schon immer ähnlicher wie Nazi A gespielt haben. So wie die besseren Teams, wenn die gegeneinander spielen, ist es schon ein bisschen strukturierter Spiel. Oder? So die Aspiranten wie Anjou damals oder Olten jetzt, das sind schon noch ein bisschen andere Spiele, als wenn man gegen EVZ Academy spielt, wo halt viele junge, ein bisschen wilde dabei haben, wo dann halt das Spiel vielleicht ein bisschen mehr hin und her ist und mehr wild, würde ich sagen. Aber ich glaube, jetzt ist Kloten sicher einfach auch gefestigter, oder? Und so Sachen muss nicht unbedingt mitgehen, diese Sachen, oder? Und einfach ihr Spiel einfach durchziehen.
Du kannst leider auf dem Eis nicht mehr helfen zum Aufsteigen. 2020 hast du deine Karriere als Captain beendet. Wieso war Schluss gewesen?
Ja, ich habe mir länger Gedanken gemacht. Das ist, ist langsam Zeit geworden. Ich meine, körperlich eben auch immer noch so ein bisschen die Nachwehe von dieser ganzen Operation. Nachher von früheren Verletzungen, Knie und es ist einfach schon gleich immer jeden Tag ein Kampf gewesen, im Training, zum gleich noch ja, deinen Körper bereit machen für jeden Match und gleich immer noch den Druck zu haben. Ja, es hat dann einfach irgendwann ist zu streng gewesen für den Körper, um das noch weiter durchzuziehen.
Wie bitter ist es eigentlich gewesen, dass nachher Corona gekommen ist und es hat eigentlich nicht so ein riesiges Abschiedsspiel für dich gegeben. Du bist der Rekordspieler vom EAC Kloten. Eben, es hat einen kleinen Abschied gegeben. Du bist dort aufs Eis gerufen worden, aber nicht so ein grosses Abschiedsspiel. Wie bitter ist das gewesen? Hast du dem noch ein bisschen nachgetraut, dass es eigentlich nicht so einen riesigen Abschied gegeben? Oder hast du das nicht erhofft? Oder wie ist das gewesen?
Ja, ich würde mal sagen, wegen Corona habe ich... Es war einfach Corona mal gewesen, oder? Ich meine, ich habe mir gar nicht gross überlegt, so gerade habe ich jetzt kein Abschiedsspiel.
Ja. Also, ja, klar, das ist eine andere Sache.
Und gewesen, nachher ist halt einfach, nachher, die eineinhalb Jahre später, ist es dann einfach nicht mehr das Gleiche. Oder? Und ja. Habe ich schon verstanden, dass man da nicht das grosse Tamtam daraus machen will. Und das hätte ich auch nicht unbedingt wollen. Es waren andere Spiele, die wir müssen verabschieden mussten. Und du, irgendwann ist es vorbei. Ich habe gleich mit meinen engsten Freunden einen guten Abschied können feiern. Und dass da nicht das riesige Ding gegeben hat, ist okay.
Also wir sind dir auf jeden Fall alle dankbar, was du für Kloten geleistet hast. Du hast so viele Jahre Eishockey gespielt, so viel gesehen in deiner Karriere. Was würdest du sagen, wer war dein bester Mitspieler, gewesen, den du je gehabt hast? Sei es in der Nazi, bei Kloten, bei Lugano. Wer war der Beste gewesen?
Schwierig zu sagen, aber...
Kannst du auch ein paar sagen?
Ja, mit einem, den ich halt länger gespielt habe, wo halt wirklich, und jetzt auch wieder da, ist Kimo Rintan gewesen, über so eine lange Zeit, was er technisch schlitzschräuferisch draufgegeben hat und immer abgeliefert hat, ist schon der Wahnsinn gewesen. Und er hat sicher auch können, Wäre heute NHL so, oder nein, wäre dazumal NHL so, jetzt hätte er sicher einen guten NHL-Spieler können werden. Eher aufs Technische, aufs Läuferische. Dort war es einfach mehr noch ein Rumpelliga, als er sein Top-Ding hatte. Ein anderer Film, Petri Numeli in Lugano, war natürlich auch eine Ausnahme als Verteidiger.
Und von den Schweizer?
Ja, von den Schweizer. Martin Plüss natürlich. Patrick Bertschü, Martin Plüss und Adi Wichser. Ich weiss nicht, die Linie war brutal mal eine Saison lang. Und ja, es hat so viel gegeben. Patrick Fischer, Marcel Jenny, alles ein bisschen die älteren Haudegger, Mark Streit, dann auch noch mal. Und Seger, ja, einfach so.
Du hast mit sehr vielen guten Spielern zusammengespielt. Also die
zusammen
Liste.
Und gegen sie, ja, genau.
Und zusammen und natürlich gegen sie. Du hast auch viel miterlebt in der Garderobe. Wer würde sagen, hat die Garderobe am meisten belebt? Amig? Wer ist dort so richtig am Lied gewesen? Du musst schon schmunzeln.
Ja, schwierig zu sagen. Wer hat die Garderobe belebt? Ich? Nein.
Du?
Nein.
Was hast du damit gemacht? Bist du einer, der
Spass
gerissen hat?
Ich habe
gerne
ein bisschen Spass gemacht und so und ein bisschen Streichel gespielt und so. Und es wäre noch ein bisschen lustig gehabt, aber gibt es andere, eben, zum Beispiel ein Jenny oder ich kann es fast nicht mehr sagen, oder ein Seger, das haben alle immer Spass gemacht. Ich bin auch immer an der vordersten Front dabei gewesen und so. Also, ich könnte es gar gerne speziell ausheben.
Und wenn ihr nach der Saison irgendwo am Strand sind, auf Malle oder so, wer ist dort der grösste Partykönig gewesen? Bist du da vorne dabei?
Ja. Ich war auch vorne dabei gewesen, aber es hat auch ein paar andere gegeben, ich wollte jetzt auch keinen Namen nennen.
Ja, komm jetzt! Ja. Sind so es bleibt im engen Kreis.
Das sind die ähnlichen, die ich vorher schon gesagt habe.
Ich habe es vorher schon ein bisschen vom Trainer gehabt. Ich habe aufgeschrieben, wer dein strengster Trainer war. Ist, glaube ich, schon der Wladimir Jursinov gewesen. Oder hast du noch an einen anderen Trainer eine ähnliche Erinnerung wie an ihn?
Ja, vor allem jetzt nicht in Nazi A, aber jetzt so bei Kloten. Im Nachwuchs, so Mirek Hübler und Jaroslav Voracek sind eigentlich auch die gewesen, wo ich gerade neu zu Kloten bin im Nachwuchs, sind das gerade meine Trainer gewesen und das hat sich gerade so ein bisschen durchgezogen, oder so ein bisschen östliche Härte, oder?
Ich will sagen, Schweizer sind nicht so.
Nein, also ich habe wirklich gerade, wo ich zu Kloten bin, Mirek Hübler ist auch ein Tschech gewesen, der mega tough war, aber auch ein sehr lieber und der hat mir auch viel beibringen können. Jaroslav Voracek auch gerade wieder so ein bisschen tschechische Disziplin und dann
Zucht und Ordnung.
Wladimir Jursinov natürlich auch ein sehr lieber Mensch, aber auch
tough. Du hast vorher gesagt, du hast so viel auch gegen Leute gespielt, Gegenspieler gehabt. Wer war der mühsamste Gegenspieler gewesen, der am ekligsten war, Amig?
Ja, ein paar Wettli-Beisser hat es schon gegeben. Also Martin Steinecker und so, ein paar Berner von früher.
Schon, die?
Ja, ja.
Rüfenacht ist auch noch dort, den
ja, der war nachher auch noch. Gewesen.
Also, ist auch mal noch
gekommen. Das war immer so ein rechter Kampf. Gewesen. Ja, würde ich den Menschen die sagen.
Wir haben es vorhin gehabt von deiner Rolle im Team. Was war die jeweils gewesen? Und wie hat sich die auch vor allem verändert im Verlauf deiner Karriere? Ich denke, es war nicht das gleiche gewesen, wo du dort im Viertelfinale im 0-2 gegen Fribourg reingekommen bist, wie dann nachher 2017 beim Cup-Sieg. Wie sind die Rollen im Team?
Ja, ich denke, in meinen frühen Jahren bin ich sicher immer eher ein offensiver Spieler gewesen, wo aber auch mit defensivem Gewissen. Und wo ich ganz jung war, bist du einfach der gewesen, wo seine Arbeit gemacht hat und Vollgas gegeben hat und auch probiert, offensiv etwas zu bringen. Ich bin dann eigentlich relativ früh schon auch Captain geworden. Also ein bisschen Leaderrolle müssen oder dürfen übernehmen. Und das hat sich immer so ein bisschen durch alles durchgezogen. Dann irgendwann später, auch nach den Verletzungen und so, geht das Ganze eher so ein bisschen mehr leading off the ice, oder? So ein bisschen auf dem Eis ist mir dann mehr so eine defensivere Rolle reingekommen. Was auch okay war, ist einfach immer mit Einsatz und Disziplin. Und so.
Was hast du am liebsten gemacht? Welche Rolle würdest du sagen, hat dir am meisten gepasst?
Ja, es war schon lässiger gewesen, so im Powerplay und ein bisschen offensiv, als im Boxplay die Schüsse reinlegen.
Ich habe vorher eigentlich mit Erschrecken festgestellt, und ich musste wirklich nochmal nachschauen, du bist nicht unter dem Hallendach. Ich konnte es fast nicht glauben. Ich habe das Bild gesehen, runtergescrollt und gesehen, du bist nicht am Hallendach. Was würde es dir bedeuten, dass du da bist und wie fest fuchst du, dass du eben nicht dort oben bist?
Ja, ich habe mir noch nie gross Gedanken gemacht. Es wäre natürlich schon schön, schon eher, oder? Aber für etwas hat man auch die Kriterien aufgestellt.
Aber bist du nicht mal in die Schlufe gelaufen und denkst, da müsste ich jetzt einfach 67 hängen. Mit meinem Kopf drauf dort oben.
Ja, schon wär, schön wäre es schon, aber eben. Wie gesagt, für etwas, ich bin einer, der auf Fakten geht und für etwas hat man die Kriterien auch gemacht. Da kann man sie nicht jedes Jahr immer brechen. Wir haben nur mal ein Kriterium gefehlt, um dort raufzukommen. Also irgendwann hat es gar keinen Platz mehr dort oben.
Mit 714 Spielen bist du der Rekordspieler von Kloten. Ist das für dich etwas ganz Spezielles, der Rekordspieler sein? Oder sagst du, ja, nein, es war schön in Kloten, aber ob ich jetzt Rekordspieler bin oder nicht, bedeutet mir eigentlich nicht so viel.
Es hat mir auch schon etwas bedeutet, doch. Und ich bin gar nicht so, ich weiss nicht, jemand auf mich zukommt, hey, jetzt hast du das und das Spiel und bist Rekordspieler. Ich hatte es voll nicht auf dem Schirm gehabt. Und doch ist eigentlich schon noch speziell gewesen, wenn du im Club bist, wo du die meisten Spiele für den Club gemacht hast. Aber ich denke, der Rekord ist da zum Gebrochen werden, oder? Wird das sicher schon bald, oder?
Ja, ich weiss gar nicht. Ich habe jetzt gerade nicht auf die Übersicht. Der Kelly hat jetzt wieder auf verlängert. Vielleicht kommt er noch auf die 714 Spiele. Wer weiss. Vorher haben wir es mal gehabt auf dem ersten Goal, vom ersten Einsatz. Weisst du, wie viele Scorepunkte du gemacht hast in diesen 714 Spielen? Lauter Quizfragen. Ja.
Um die 300
oder so. Also wenn ich richtig zusammenzählt habe, hast du 137 Goal geschossen und 162 Assists gegeben.
Also um die 300.
Ja, genau. Das können wir etwas so sagen. wie ist es gewesen, dort, wo du mit dir Goal geschossen hast? Kannst du dich noch besonders an ein Goal erinnern, wo du sagst, mal, das werde ich mal irgendwann noch meine Enkel erzählen? Von diesen 137 gibt es eins, das so speziell ist? Oder sagst du, ich habe mehrere?
Ja, eins, das mir immer in den Sinn kommt, ich weiss gar nicht mehr, in welchem Jahr es war, ist irgendein OT, also Overtime-Goal gegen Ambri, wo ich irgendwie reingekommen bin, ich glaube sogar Playoffs gewesen, wo der Marcel Lenny ins Drittelfazit zurückleitet und ich ziehe mit in Hause drauf, oben ins Kreuzli und das Stadion explodiert und ja, ich weiss nicht, das ist mir irgendwie noch recht in Erinnerung. Ja.
Was du, oder wie du auch in Erinnerung bist, du bist sehr ein sympathischer Spieler immer gewesen, irgendwie auch ein bisschen volksnäher. Und ich muss noch etwas in eigener Sache fragen. Ich bin nämlich mit irgendwie 10, 11, 12 mal 2 in ein Training gekommen, an den Weihnachtswunsch von Tele Zürich gewonnen gehabt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt nachher, du hättest mich gekannt. Hast du mich dort wirklich gekannt oder bist du einfach zu allen immer so nett gewesen?
Ja, also, ich weiss schon nicht, gewesen, aber ja, wann ist das gewesen? Wann ist das auch nicht?
Ja, vor etwa 14 Jahren, ja.
Nein, ich, 12, immer, ich kann mir gut eigentlich Gesichter merken, mit Namen habe ich dann manchmal ein bisschen Mühe. Also oft weiss ich, den kenne ich irgendwo, aber ich hätte jetzt keinen Namen vielleicht können zuordnen, aber ich gehe allgemein mit Leuten respektvoll um. Manchmal weiss ich vielleicht den Namen nicht, aber ich weiss, ich kenne ihn.
Und in Kloten hat man dich ja auch gekannt. Bist du öfters angesprochen worden? Hast du einmal gerne schwarz gehalten mit den Fans? Oder wie hast du das gehabt? Oder bist du überhaupt angesprochen worden? Ich weiss, ich habe das einfach mal behauptet, so in der Rundschule, dass man dich gekannt hat, eben so lange in Kloten, Rekordspieler. Bist du angesprochen worden auf der Straße?
Ja, sicher ab und zu mal oder mal im Rest gehockt und so, dann redest du dann schon mit den Leuten. Aber ich glaube, die Leute sind allgemein respektvoll und getraut sich manchmal auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es dich hast mit so verstecken, wenn du irgendwo rumgelaufen bist, dass sich und jede Ecke angesprochen haben. Also von dem her bin ich dann auch gerne stehen geblieben und da geschwätzt. Oder es war mehr halt im Rest gewesen, oder hast gemerkt, sie schauen dich ein bisschen
rüber. Dann hast du gesagt, ich bin's.
Nein, also natürlich nicht, da habe ich schon gewartet. Aber ja.
Heute bist du Talentmanager beim EAC Kloten. Was bedeutet das ganz genau?
Ja, es hat sich ein bisschen angefangen, letztens, als ich aufgehört habe mit dem Job, wo es eigentlich noch nicht wirklich gegeben hat bei Kloten. Es ist eigentlich, sollte eigentlich so eine übergeordnete Position sein, wo sich die ab U15 die Top-Talente identifiziert und mit denen dann ein bisschen näher zusammenarbeitet, sagt das auch im Bereich jetzt nicht nur spezifisches Hockey, sondern das Ganze ein bisschen ganzheitlicher anschauen, mit Schule, mit, die haben so viele Anspruchsgruppen auf die eingeprasselt, oder? Mit Lehrmeistern, mit Eltern, mit Freundinnen, mit, sonst Schule, mit ihren Trainer dort, dass man dort so ein bisschen ein gesamtheitliches Bild bekommt und die kann durch den ganzen Prozess durch begleiten, oder? Und unser Ziel ist natürlich, dass wir Spieler produzieren können, die uns schlussendlich in der ersten Mannschaft helfen, oder? Und das gibt einfach so Steps, die man durchgehen und dass man die so ein bisschen fix kann durchbegleiten, eben so vom Alter 15, 14 bis...
Also du planst eigentlich, wie so blöd gesagt, eine Karriere, also du sagst, wie der Weg könnte sein, kann man sich das ein bisschen so vorstellen?
Ja, Karriereplan ist schon ein bisschen wild gesagt, aber es geht im Moment, sind wir halt auch vor allem noch ein bisschen in der Aufbauphase, oder? Wir haben, den Job hat es noch nicht gegeben und jetzt dieses Jahr bin ich halt mehr als Trainer, jetzt bin ich das nur ein bisschen nebendran am machen, aber das Ziel wäre schon, dass man das so ein Konzept könnte aufbauen, wo dann jemand in dem Talentmanagement drin ist und dann, dass man dann das so begleitet. Aber ja, ganze Karriereplanung ist es nicht ganz, aber so innerhalb des Clubs so als Begleitperson ist es schon.
Was gibst du so einem jungen Spieler mit auf den Weg? Sagen wir so 14, 15, Was ist dort ein wichtiger Tipp, den die Jungen können brauchen können? Weil es ist schon dort ein riesen Leistungsdruck. Ich war dort auch mal im Spiel. Die Eltern erwarten alles. Und für die Eltern bist du immer der Beste. Und der kommt zum Trainer. Und das läuft dort. Dann hast du noch Schule. Dann müsstest du noch dort Aufzüge machen. Dann wieder am Morgen um 6 Uhr ins Training. Was gibst du dort den Jungs mit auf den Weg?
Ja, einfach dort in erster Linie sicher wichtig, dass man auch viel kann trainieren, oder? Und dass man es aber auch gerne macht. Das bringt nichts, wenn man dort einen 14-, 15-Jährigen die ganze Zeit nur, wo sowieso unter Druck steht, immer noch mehr Druck macht. Sie müssen einfach immer noch Freude haben. Das ist immer noch eine Grundvoraussetzung. Dann so gewisse Disziplin, gewisse Sachen, wo sie, wo einfach auch im Charakter wichtig sind. Auch nachher auf dem Eis. Das ist ein bisschen, Charakterschule auch, was mit durchgeht. Also gewisse Respekt gegenüber gegen aussen. Von ihren Trainern werden sie sowieso schon super ausgebildet, was Hockey-Skills anbelangt. Einfach, dass sie auch immer auf die Leute hören, die rauskommen, oder?
Ja, und du kommst raus. Und wissen die überhaupt, wer du bist? Wissen die, dass du eine Legende da in Kaloten bist? Oder sag dir mal, wer ist der Roman überhaupt? Was wollte er mir erzählen?
Und die einen wissen es sicher nicht, aber ich denke, so viele Junge kommen auch immer noch gerne ab Match sonst. Und die kennen schon eine Geschichte von Kaloten. Und ich denke, ein paar kennen mich sicher. Die ich jetzt trainiere, kennen mich glaube schon. Jetzt mittlerweile sind sie vielleicht auch mal gegoogelt.
Das ist natürlich eine wichtige Frage. Du tust die jungen Talente ausbilden. Du bist bei der U17-Assistent. Haben wir den neuen Sidney Crosby bei uns in der Reihe im Nachwuchs? Haben wir ein riesen Talent? Würde sagen, es kommt einer, der es richtig kann packen und vielleicht sogar in die NHL geht.
Ja, wir haben immer wieder gute Talente. Und sicher zwei, drei interessante Leute. Es ist halt einfach noch früh zu sagen, es kann noch so viel passieren, wie du ja vorhin gesagt hast. Oder es hat so viele Eindrücke auf die Jungs einprasselt, auch noch, wenn einer mit 15 top ist, kann er plötzlich schon mit 17 kann irgendetwas gewesen sein im Leben, wo er eben keine Freude mehr hat am Hockey. Und dann einfach plötzlich aufhört oder irgendetwas ist, dann muss so viel zusammenpassen, dass man dann schlussendlich mit 17, 18 ready ist, oder? Und, ich wollte jetzt auch niemandem Druck aufhalten, dass er neue Sidney Crosby muss werden.
Aber wenn man rein auf die Tabelle schaut von den letzten Jahren und jetzt wirklich nur die Zahl schaut, dann sieht man doch, dass Claude eigentlich einen Step vorher gemacht hat, 6 bei U20. Bei U17 sagst du, ja, das ist immer ein bisschen jahrgangabhängig, das ist ein bisschen eine Lotterie, sind die Jahrgänge gut oder nicht? Oder hat man eben wirklich besonders gut geschafft jetzt im Nachwuchs bei Claude?
Ich denke, in den letzten 3-4 Jahren hat man sicher auch wieder sehr gut geschafft. Das ist sicher auch die Früchte von den Jahren, wo man jetzt das gut gemacht hat. Logisch gibt es auch immer halt ein bisschen Unterschied von Jahrgang zu Jahrgang. Das kann gut sein, aber ich denke, die Basis ist jetzt schon wieder einiges besser. Es wird sehr gut geschafft auf allen Stufen, sehr gute Zusammenarbeit. Das ist schon wichtig, dass man ein bisschen Kontinuität auch reinbringt mit den Coaches und viel kommuniziert untereinander. Und das wird im Moment sehr gut gemacht.
Wir sind schon fast wieder am Schluss, aber ich muss natürlich auch noch ansprechen auf die jetzige Situation von der jetzigen ersten Mannschaft vom EHC Kloten. Wie bist du zufrieden momentan? Wir gehen jetzt in die letzte Phase von der Meisterschaft. Gehst du überhaupt noch schauen? Hast du Zeit, um das Eis noch zu schauen oder nicht so viel?
Ja, im Moment ehrlich gesagt nicht so viel, weil U17 hat immer Freitag, Sonntag bin ich meistens am Match oder dann noch am Dienstag oder am Mittwoch. Also ist dann gerade ein bisschen viel Hockey sonst oder viel Zeit, wo vergeht, aber ich schaue sicher das Resultat und die Highlights an. Die Tabelle bin ich natürlich immer wieder informiert und sehe natürlich die Jungs haben gesehen, noch in den Trainings ab und zu und rede ein bisschen. Ja, sehr gut. Also, sie sind sehr konstant in letzter Zeit unterwegs. Sehr gute Transfers gemacht. Ich glaube, die Rädchen gehen schön
scheinen ineinander rein zu verlaufen. Es funktioniert.
Jetzt kommt dann in die entscheidende Phase, dann müssen wir ready sein. Und ich glaube, auch der Coach gesagt, macht einen sehr guten Job, um die Jungs dort anzuführen, dass sie dann bereit sind in den wichtigen Momenten.
Du hast so viele wichtige Matches gespielt, du hast so viele Playoff-Serien gemacht. Gibst auch du meint oder anderen noch mit etwas auf den Weg? Kommt vielleicht sogar jemand noch Ratschläge holen bei dir? Oder bist du dort völlig raus und sagst, nein, ich habe du 17 mit dem Eis, will ich nichts zu tun haben?
Ich meine, auch im Eis hat es jetzt ein paar, die dann in der 20 auch noch ein bisschen sind. Mit denen habe ich dann auch noch ab und zu ein zu tun. Ein paar jüngere Spieler vor allem. Dort würde ich dann schon, wenn die zum Spielen kommen, vielleicht noch ein paar Tipps mitgeben. Mal schauen, ob sie dann auf mich zukommen von alleine. Aber ich würde gerne auch mit ihnen. Das ist dann schon etwas Spezielles, wo man als Jüngerer dann auch ein Playoff mitmacht und nicht nur in der Regular Season mitspielt. Das ist schon nochmal ein bisschen anders. Und wenn jemand jemanden braucht, würde ich ihm sicher den geben.
Ich denke, du bist sicher die richtige Anlaufstelle. Was wäre denn dein Tipp, jetzt, wo es langsam in die heiße Phase geht, die Playoffs? Was würdest du so einem Jungen mitgeben, jetzt, wo es dann bald um alles geht?
Ich denke, es hat viel mit Energie zu tun. Man darf einfach den Druck nicht zuerst an sich herankommen lassen. Man muss einfach wirklich auf seinen Instinkt vertrauen. Man hat so viel trainiert und weiss eigentlich, wie man spielen muss. Meistens, wenn es nicht so gut klappt, ist, wenn man sich zu viel Druck macht und zu viel Angst hat vor Fehlern. Das tut einem eher ein bisschen hemmen in allem und man soll einfach frisch, fröhlich von der Leber weg spielen, aber doch mit einer gewissen Disziplin, die auch wo einem der Coach einfach auch beigebracht hat und im Taktischen ein bisschen drinbleiben, dann ist es auch einfacher.
Und wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft schauen, wir hoffen natürlich, dass der EHC Kloten den Aufstieg schafft, aber auch auf deine persönliche Zukunft, siehst du dich auch wie der Kollege Patrick Bertschi als Sportchef irgendwann mal oder würdest du lieber mal in den Nationalverein trainieren? Wirst du irgendwann mal ganz weg vom Hockey? Wie sieht da deine Zukunftspläne aus? Weißt du das schon? Hast du schon etwas überlegt in dieser Richtung?
Ich habe mir schon viel Gedanken gemacht. Im Moment bin ich 80% im normalen Job, 20% im Hockey. Es macht schon sehr Spass, ob ich mal einen Nationalclub trainieren will. Ich glaube ich eher nicht. Ich denke eher so, die Sachen mitgeben im Nachwuchs. Sehe ich mich eher, ob ich 100% dort Coach werde, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, es ist vielleicht jetzt noch ein bisschen früh zu eine Karriere, die ich erst gerade beendet habe, ist zwar doch schon zwei Jahre, aber trotzdem. Jahre. Ich mache jetzt mal
so ein weiteres
Jahr und dann in dem Rahmen und dann schauen wir mal.
Und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss zu der allerletzten Frage. Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft und was wünschst du einem EHC Kloten?
Also einem EHC Kloten wünsche ich sicher mal, dass alles so kommt, wie wir das geplant haben. Und dass der Aufstieg klappt und dass man eigentlich den Superclub wieder mal in der Nazi sieht, weil viele Leute haben da sehr hart gearbeitet und die Zuschauer, alle, die dem Club so lange treu sind, haben das sicher jetzt auch verdient. Und das wünsche ich am EHC Kloten und ich hoffe, ich bin da auch noch ein bisschen dabei und für mich persönlich bin ich eigentlich wunschlos glücklich.
Das ist doch schön. Was für ein Schlusswort. Wunschlos glücklich. Danke vielmals, Romano Lehm, hast du dir Zeit genommen. Super Gespräch gewesen. Danke. Und ich hoffe, wir könnten dann auch mal zusammen anstoßen an den Aufstiegsvier vielleicht. Ja. Danke vielmals. Merci.